In den letzten Wochen und Monaten haben wir ja diverse Themen besprochen mit Experten von auch teilweise externen Firmen. Heute machen wir aber eine kleine gemütliche Runde. Man könnte fast sagen, wir sitzen am Lagerfeuer zusammen und wollen heute etwas aus dem operativen Tagesgeschäft mit euch teilen. Denn natürlich ist der VDFU mit seinen ganzen ExpertInnen riesig groß, aber wir haben natürlich auch die ExpertInnen, die im Tagesgeschäft ultra viel machen, die an den Gästen arbeiten, die an neuen Strategien arbeiten, die also wirklich mitten im Geschehen sind. Und das wollen wir heute einmal hier zusammenbringen. Deswegen erstmal herzlich willkommen beim Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe.
Ich bin Mai-Christian Schmidt, schon ein paar Mal mit dabei gewesen, schon seit 25, nee, 35 Jahren, oh Gott, in der Freizeitwirtschaft mit unterwegs, von Freizeitparks über Merlin Entertainments, hast du nicht gesehen, baue gerade für Mattel eine neue Attraktion und bin im Vorstand vom VDFU und leite da den Ressort HR, also alles, was mit Personal zu tun hat, und möchte Gott sei Dank heute auch mal über was anderes sprechen.
Ja, und ich bin auch dabei, der Andreas Sievering vom Fort Fun aus dem schönen Sauerland. Ich bin seit 2003 in der Entertainment-Branche beschäftigt, war schon mal in der Skihalle in Bottrop als technischer Leiter, bin dann hierhin gewechselt ins Sauerland und habe die Geschäftsführung, ich glaube, jetzt schon seit 12 Jahren inne. So ungefähr. Also ist auch ein bisschen was auf dem Buckel, was ich hier habe. Und wenn man mich kennt, ich habe so das ein oder andere Event schon mal gestartet, durchgeführt und gucke jetzt mal, was wir hier so darüber sprechen können und was wir euch so mal mitteilen können. Ist mein erster Podcast überhaupt. Also, ne, vielleicht mache ich hier und da den einen Fehler oder so, aber ich probiere mein Bestes, ne?
Ich kann dir sagen, Andreas, bis hierhin ist alles top.
Okay, danke, danke.
Und was mich jetzt gerade total erstaunt, und du hast ja übrigens auch, Claude, gerade schon einen kleinen Teaser gemacht zu dem Thema, was wir heute hier behandeln, was mich total erstaunt, wir drei haben eine große Gemeinsamkeit. Die Stadt Bottrop hat irgendwann mal in
Ja.
unserem Leben eine Rolle gespielt.
Genau. Ich habe da nur noch nie gewohnt, immer Oberhausen, Essen und so weiter, aber trotzdem da lange Zeit und eine tolle Zeit im Alpine Center auch
Du hast
gehabt.
in Oberhausen gelebt, wirklich?
Ja.
Also ich freue mich für euch, weil ich bin 14 Jahre in Bottrop-Kirchhellen, habe ich. Also ich wäre vielleicht, glaube ich, auch gerne in Oberhausen gewesen.
Ja, du hast eher das Landleben genossen, kann man sagen, ne?
Bis zum Brezelfest alles mit dabei.
Naja.
Aber da sind wir jetzt auch schon eigentlich beim Thema das Brezelfest. Und Andreas, du hast es gerade schon gesagt, das Thema Events wollen wir heute ein bisschen nach vorne petern.
Genau.
Und wir drei haben ja in unseren Rollen, die diversen Rollen, die wir schon hatten, auch was mit Events zu tun gehabt. Wir sprechen von ganz kleinen Events und ganz großen Events. Das Thema kam von euch beide aber, und deswegen frage ich direkt mal so in die Runde, warum war das Thema euch so wichtig und was für Art Events wollen wir jetzt heute genauer untersuchen?
Ich find das toll, Andreas, wenn ich einsteigen darf, dass du das fragst, dass wir hier gerade zusammensetzen, weil ich glaube, hier gerade unsere Dreierkonstellation, wir kommen ja wirklich aus der Operative, aus den Parks, haben uns alle nicht nur mit Events und beschäftigt, sondern eben halt auch mit vielen Themen, weshalb eigentlich ein Freizeitpark ein Freizeitpark ist. Und ich glaube, genau hier auch in dieser Dreierkonstellation wollen wir demnächst das ein oder andere Thema noch mehr anschneiden, also dass wir mehr über operative Themen sprechen. Vielleicht beim nächsten Mal zum Beispiel Musik und Stimmungen, Geräuschkulissen, weshalb braucht man das? Und über viele andere Themen, die eigentlich so aus der Praxis kommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Intention, die wir drei zusammen haben. Und wenn du jetzt speziell zum Thema Event fragst, ja, ich hatte immer das Problem, von meiner Seite aus mit der Marketingabteilung verständlich zu machen, was ist eigentlich was? Also was ist ein Event? Was ist ein Special Event? Was ist eine Mottowoche? Und Andreas, korrigier mich. Also für mich war eigentlich immer, ein Event ist eine Veranstaltung, die ist an einem Tag. Ich sage es mal wie Tanz in den Mai zum Beispiel. Da weiß man, an dem Tag findet das eben mal statt. Dann sind die Mottowochen eben halt wie Sommerparaden, Halloween, Weihnachtsevents, also die längerfristig sind. Und dann gibt es die Special Events. Und Special Events ist einfach, wenn jemand von außen stehend meine Parkstruktur eben halt bucht und sagt, für mich abends ist der Park eben halt allein. So, das ist so mein Verständnis von diesen drei Arten von Events, die man da vielleicht, glaube ich, ganz gut trennen kann. Andreas, wie siehst du
Ja,
das?
so könnte man es natürlich einteilen. Das ist natürlich auch über, ja, der Übergang von der einen zur anderen Sache, ob man jetzt Mottowoche nennt oder
Ja.
Halloween-Event über 2 Wochen, dann könnte man natürlich auch sagen, es ist das Gleiche. Man kann es auch noch weiter ziehen. Ist es jetzt ein Entertainment insgesamt? Da könnte man wirklich sehr, sehr viel drüber sprechen. Ich würde vielleicht jetzt gerade die Special Events ein bisschen ausklammern, wo du sagst, dass die Firma XY deinen Park eben mietet. Da sollten wir vielleicht heute nicht so drüber sprechen. Es geht eher um die Sachen wie saisonaler Event. Und ich glaube, das Wichtige ist immer, es ist eine besondere Veranstaltung, die den Gästen im Gedächtnis bleiben, die den mit nach Hause nehmen und sich wieder darauf freuen, dass es im nächsten Jahr vielleicht wieder ist. Also dieses besondere Erlebnis, das wir nochmal oben draufsetzen und wie man es dann nennt, ob man es Mottowoche nennt oder auch einfach nur zu einer gewissen Zeit immer eine Parade macht, die eben nur in den Sommerferien zum Beispiel stattfindet. Also für mich ist das so ein bisschen das Gleiche und das ist, glaube ich, das, was wir machen wollen mit den Events. Eine besondere Erlebnisse schaffen.
Ich glaube, es ist ja auch viel einfach nur Terminologie an dieser Stelle, weil ich glaube, was man jetzt dem Kind für Namen gibt, ist wahrscheinlich irrelevant. Ich glaube, eine Sache hat sich jetzt hier gerade rauskristallisiert. Es geht an der Stelle erstmal nur um B2C, also alles, was mit unseren Gästen zu tun hat. B2B wäre jetzt Firmenveranstaltungen, Firmenfeiern, diese Special Events, Gerold Steiner Tage und Edeka. Plus bla bla bla. Also das, was wir schon aus größeren Parks kennen. Aber ich würde jetzt mal direkt euch beide fragen, weil ich habe jetzt hier einmal den Mai-Christian Schmidt, den Menschen des Horrors, wie man
Nee, nee,
früher.
nee, 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 nein,
Nein, okay.
nicht schon wieder.
Nein, das lassen wir sein. Aber ich sag mal, du bist jetzt hier zumindest der Dienstälteste, was das Thema Halloween angeht. Kann man das so formulieren?
Du kannst auch sagen, ich bin hier der Gesichtsälteste, weil wir uns ja hier alle auf dem Bildschirm sehen. Das ist dann auch egal. Ja, wir haben 98, habe ich das Halloween nach Deutschland gebracht. Man nennt mich deswegen auch den Monstermacher. Ja, das war, glaube ich, eine der Veranstaltungen, die für mich persönlich eben halt wirklich sehr interessant waren. Veranstaltungen, aber ich will jetzt nicht sagen über das Halloween-Fest, weil da kann Andreas genauso viel erzählen. Der hat es ja auch bei sich
Genau.
dann nachher eingeführt. Ich glaube, was für mich war, als ein, naja, ein amerikanischer Park eben halt in Deutschland, Leute erstmal zu überzeugen. Weil als ich angefangen habe, so mit den ersten Horrorhäusern und mit Blutspritzen und hast du nicht gesehen, da hieß es ganz einfach am Anfang von allen Leuten, nein. Weil wir sind ein Familien-Freizeitpark und wir fangen nicht an, solche Horrorgeschichten irgendwie zu machen, weil das war ganz klar. In der Außendarstellung passt so etwas überhaupt nicht.
Ja.
Nachdem das aber dann monetär natürlich ein wahnsinniger durchschlagender Erfolg war, der gerade so die Wochen im Herbst, wo sonst normalerweise keiner mehr kommt, außer ein paar Schulklassen, dann irgendwie so beflügelt hat, war natürlich das gar nicht mehr so wichtig, dass wir auf einmal Sachen machen, die man vielleicht als Familienfreizeitpark eben halt nicht macht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo wir auch manchmal aus unserem Schneckenhaus als Parkbetreiber rausgehen müssen und nicht nur schauen, was will ich, sondern was wollen eigentlich die Leute drumherum? Und solange ich in gutem Schnitt sagen kann, glaube ich, wenn diese Zeit ist eben halt exklusiv für solche Geschichten und andere Zeiten sind komplett eben halt Familie, kleine Kinder, wie auch immer, dann kann das, glaube ich, auch gut funktionieren.
Dann kann ich genau, du holst gerade Luft. Ich möchte die Frage nämlich genau direkt an dich weiterschicken, Andreas, weil was ich halt super spannend finde, ist, dass beide Parks ja recht nah sind und ihr euch ja dann auch irgendwann mal dazu entschieden habt, okay, wir machen jetzt auch ein Halloween-Event, aber ihr wollt euch abgrenzen. Und da würde mich mal wirklich sehr interessieren, was war so eure Initialzündung bei dem Thema und wie habt ihr diese Abgrenzung geschafft?
Also die Initialzündung, das ist auch so eine Anekdote. Ich war, glaube ich, im 2. Jahr hier technischer Leiter und dann haben wir hier so eine Art Schreckensnacht oder so veranstaltet. Und das sah so das erste Mal Halloween bei uns im Fort Fun sah so aus, dass alle Mitarbeitenden sich hier verkleiden mussten. ob du an der Wasserbahn standest oder nicht. Du hattest so auf einmal so ein komisches Ritterkostüm oder irgend so ein Mist an. Und die Idee von der Dame, vom damaligen Geschäftsführer war, dass wir so eine kleine Horrorparade machen. Ja, und wir hatten ja überhaupt keine Leute und so. Da musste ich als Schildknappe hier durch die Straße laufen und mein damaliger Chef, der war der König. Und da habe ich gesagt, das kannst du dir doch nicht geben, ne? Das willst du doch nicht. Du bist doch nicht Schauspieler und ich bin auch wirklich kein guter Schauspieler. Und da habe ich gesagt, da, beim nächsten Jahr, das muss irgendwie anders sein. Und wir waren ja damals auch bei der Compagnie des Alps und da habe ich mir mal in Walibi, Belgien, habe ich mich mit ein paar Kollegen getroffen, habe mir mal angeschaut, wie die das so machen. Und dann haben wir mit dem FKF, die hatten im Jahr davor bei uns so eine kleine Halloween-Veranstaltung gemacht und habe dann mit denen, die haben damals die Devil's Mine genutzt als Maze. Und da kam man so ins Gespräch und haben gekommen, dann lass uns doch mal zusammen die Köpfe ineinander stecken. Und dann ist die Geschichte rund um Jackie Moon entstanden, weil wir wussten, wir wollten eine Geschichte erzählen. Wir wussten, dass wir dieses klassische Halloween, das andere gemacht haben oder das wir auch aus Amerika kannten oder auch jetzt aus Belgien kannten, nicht so umsetzen, sondern wir wollten etwas kindlich herangehen, etwas mehr Schauriges machen. Und dann haben wir natürlich mit der tragischen Heldin jemanden gefunden und den Puppenthema, das wirklich sehr familiengerecht war, aber trotzdem auch sehr komische Gefühle erregen kann. Und unser erstes Maze, das Killing Dolls, wenn ich das heute so sehe, dann würde ich das nie mehr so machen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es fantastisch und alle reden immer noch über das Killing Dolls Theater. Und es ist einfach so geboren worden. Und da haben wir, weil wir gerade gesprochen haben, man muss den Mut haben. Ja, wir hatten den Mut, das zu machen, aber uns war auch von vornherein klar, wir wollten einfach unsere Zielgruppe auch mal erweitern. Wir wollten Halloween hier aufs Land bringen, ins Sauerland. Und wenn man sieht, wir sind 1,5 Stunden vom Moviepark entfernt, aber so ein lokales Event, regionales Event, da hat man so eine Fahrtzeit von 30 Minuten. Dafür fährt man eben abends nicht nochmal hier um 16 Uhr aus Bochum oder aus Essen fährt man nicht zu uns. Paderborn vielleicht noch, aber so eine 1,5 Stunden setzt man sich dafür nicht ins Auto in der Regel. Und deswegen war da jetzt auch kein Problem, dass da jemand auch Halloween gemacht hat in NRW. Dann kam ja Stuckenbrock irgendwann mal dazu. Die haben uns ein bisschen mehr geärgert. Die haben aber dann aufgegeben, jetzt vor 3 oder 4 Jahren. Ja, das ist so.
Weißt du, Andreas, wenn ich da mal eingreifen darf, weil ich habe das natürlich auch damals super gut verfolgt und ich war so stolz darauf, was ihr da gemacht habt, weil ihr habt was ganz anderes gemacht und das, was ich immer haben wollte, was ich aber nie der Parkleitung erklären konnte, nämlich eine Mittelfristigkeit. Nicht nur bei dir im Park, sondern bei anderen Parks. Was konnte ich nicht erklären? Ihr habt nicht nur ein Halloween-Fest gemacht oder manche haben auch gesagt, ein Splatter-Fest gemacht, sondern ihr habt eine Geschichte erzählt. Das heißt, ihr hattet einen Main-Character, einen Hauptdarsteller, ihr hattet einen Nebendarsteller, ihr hattet, glaube ich, sogar ein richtiges Buch geschrieben, was man sich
Wir
vorlesen
haben ein
konnte. Also,
Buch geschrieben. Ich habe auch noch tausende von Büchern zu
genau,
hier rumliegen, weil sie sich nicht verkauft
wo
haben.
man sich vorbereiten konnte und zum Schluss aber wusste, ich will, dass die Geschichte weitergeht und weiter geht sie eben halt im nächsten Jahr. Weil das auch sehr gut gemacht hat, muss ich sagen, Walibi World in Holland mit ihrem Eddie the Clown. Da war auch immer zum Schluss, war dieser Cliffhanger, was passiert als nächstes? Also auch eben halt die Gäste schon zu stimulieren und im nächsten Jahr wiederzukommen und gleichzeitig auch dann schon im Sommer Marketing machen zu können mit dieser Erweiterung der Geschichte. Und das habt ihr ganz, ganz, ganz toll eben halt bei Fort Fun umgesetzt. Das war toll.
Das möchte ich da unterschreiben. Das ist auch so das, was ich bei Walibi immer total hoch ankreide. Als jemand, der jährlich da gewesen ist, als das auch sogar noch Six Flags damals war, die hatten immer ein erstaunlich gutes Event. Aber als der Clown dann ins Spiel kam und die Geschichte in den Park einzog, dann hat das Ganze plötzlich noch ein zusätzliches Gefühl, eine Tiefe bekommen und auch ein Gespür für die Mazes, die danach gefolgt sind. Man kann natürlich jetzt heute sagen, die haben sich mittlerweile davon distanziert. Der Clown existiert immer noch als Marketing-Tool, was ja absolut legitim ist. Aber der Park, das sieht man ja auch, der ist halt auch bumsevoll jedes Jahr.
Ja.
Ja.
Ja, aber vielleicht sollten wir auch nicht immer nur jetzt über diese klassischen Halloween-Events sprechen, weil da ist ja auch so viel mehr und
Ja,
natürlich sind die großen Events jetzt, da kommen viele von den großen Parks machen natürlich jetzt im Herbst einen großen Teil von ihrem Umsätzen. Und ist sehr, sehr wichtig, weil Walibi Holland haben wir drüber gesprochen, Moviepark natürlich. Ja, Europa-Park
ja.
glaube ich nicht so sehr, aber es gibt, Walibi Belgien hat auch sehr starke Besucherzahlen in den Herbstwochen. Aber so Events, die wir im Sommer machen oder auch die kleineren Parks, die dann eben so Mittsommernächte machen und solche
Ja.
Sachen. Das ist ja auch einfach, um die Aufenthaltsdauer zu verlängern, die Umsätze natürlich auch zu steigern. Wenn die Leute bei uns eine Stunde länger bleiben oder auch anderthalb, dann essen sie nicht auf dem Rückweg bei McDonald's, sondern essen bei uns. Wir haben auch so ein bisschen mehr Zeit, mehr Ruhe, um den Park zu genießen, wenn du eben 2, 3 Stunden auch länger aufhast und dann extra Entertainment bietest. Also das finde ich auch sehr wichtig und das sind so diese schönen, wie so dieses Gemütliche, was die kleinen Parks sehr authentisch, glaube ich, rüberbringen können, wenn du dann mit regionalen Künstlern arbeitest, wenn du mit regionalen Angeboten arbeitest. Da können gerade die mittelgroßen Parks in Europa, glaube ich, echt auftrumpfen und
Voll, ja.
die geben dir eben solche so ein Gefühl mit nach Hause, dass die sehr willkommen sind, also die Gäste bei uns. Da kommt es gar nicht so sehr auf den großen Künstler an oder die Tausenden von Besucherzahlen, sondern einfach die Message, wir machen was für euch, weil wir es cool finden, wenn ihr mit der Familie hier seid und ein bisschen länger bei uns bleibt.
Da habe ich jetzt direkt auch, Entschuldigung, Mike, dass ich unterbreche, aber ich habe direkt mal eine Frage an euch beiden und ich hoffe, ihr könnt mir die in einem gewissen Maße beantworten, weil, und da gucke ich wieder zu Mike, wir beide kennen das. Oft wurde ein Event aber auch als, wir müssen schnell was machen, weil uns fehlen Besucher, weil der Sommer ist zu warm, es kommen keine Besucher in eine Innenattraktion, ich muss jetzt ein Event machen. Genau, du seufzt schon, du weißt, wovon ich
Ja,
spreche. Aber
ich glaube,
jetzt
das
kommt
ist.
warte mal ganz, jetzt ganz kurz nämlich die Frage, weil ihr habt ja schon das Wirtschaftliche dabei besprochen, was natürlich super legitim und wichtig ist. Zielgruppen erweitern, schwache Zeiten bespielen. Frage an euch beiden ist, kann ein Event ein Quickfix sein?
Andreas, du oder ich?
Also ich finde nicht. Also Events. Wir hatten auch mal so ein paar Jahre, wo wir gesagt haben, boah, wir haben keine Investitionen. Und wer die Geschichte von Ford Fun kennt, wir sind ja auch durch ein paar schwierige Zeiten gegangen und mussten den ein oder anderen Schlag auf dem Hinterkopf vertragen. Und dann haben wir so mal so eine Strategie gehabt, wir retten den Sommer oder wir haben nichts zu investieren, aber jetzt machen wir aber ganz viele Events. Und dann bist du ja so getrieben, da musst du irgendwelche Ideen machen und so weiter und das baut sich nicht lange auf, sondern dann muss ich sagen, hat es nicht funktioniert. Das Einzige, wo ich gesagt habe, in der Corona-Zeit haben wir ein Autokino gemacht, das hat uns ein bisschen geholfen, aber immer nur im Imagegewinn. Da waren so ein paar Leute da auf dem Parkplatz, das war okay, aber alles andere, wo ich dann wirklich das notgedrungene Event machen soll oder muss, halte ich gar nichts von. Also, nee, für mich
Also
nicht.
ich kann das unterstreichen. Also vielleicht auch nochmal als ich komme jetzt drauf auf den Namen zurück, Halloween zumindest. Eigentlich war Halloween nur ein Teil von 4 Motto-Wochen, wieder, die wir gehabt haben. Es gab dazu dann noch die Flintstones-Woche, die Musical-Woche und die Batman-Woche und dann gab es diese Halloween-Woche. Also es war eigentlich nichts Großartiges, was am Anfang geplant war. Stefan, du hast vollkommen recht. Erstmal muss ich dazu sagen, ich liebe den Moviepark. Also es ist immer noch mein Zuhause, links rum oder rechts rum. Aber die Problematik war damals, wir haben uns alles aufgerissen, um eine Veranstaltung irgendwie zusammenzubauen. Aber es gab im Budget eigentlich nicht das Geld fürs Marketing. Und wenn keiner draußen weiß, dass ich etwas mache, kann ich auch nicht erwarten, dass jemand kommt. So, und das ist, glaube ich, die Problematik von einem Event, einem Tagesevent, der nicht schon fest in den Köpfen von den Leuten ist. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, Tanzen im Mai. Ich weiß halt, der 31. ist Walpurgistag dann irgendwie und da ist dann irgendwo Tanzen im Mai. Aber ansonsten weiß ich es eben halt nicht. Und wenn das Marketing da eben halt dann nicht nach draußen geht, das kostet richtig Geld, das wissen wir alle. dann ist es halt umso wichtiger, Veranstaltungen aufzubauen, die mittelfristig eben mal funktionieren. Also im Moviepark, im Europapark, im Phantasialand weiß halt jeder, wann die Weihnachts-, die Winterwochen eben halt sind. Genau das gleiche wie mit Halloween oder allen anderen Sommerveranstaltungen. Und dann ist es fürs Marketing natürlich umso leichter, es wieder zu bewerben. Und deswegen muss ich nochmal zurückkommen. Ich entschuldige bitte das Geschichten erzählen, weil du sagst, das ist nicht so wichtig. Ich finde, es geht nicht darum bei Halloween, also wenn ich Mottowochen habe, es geht genauso bei Weihnachten, es geht genauso bei allen Veranstaltungen, etwas zu installieren, damit die Leute wissen, mit einer Geschichte emotionalisiert, dass ich im nächsten Jahr wiederkommen soll. Nur so funktioniert das Ganze einfach mit dem Marketing zusammen, um eben halt neue Anreize zu schaffen, es wieder zu besuchen. Aber
Ja,
gut.
genau, das meine ich auch. Und wenn du so unter Druck bist und sagst, du musst jetzt irgendwie 4.000 Besucher oder 10.000 Besucher gut machen, dann kommst du ja auch ganz schnell dahin, dass du irgendwie Copy-Paste machst von irgendeinem Event, das du mal irgendwo gesehen hast. Und das passt ja nicht
Genau.
zwingend zu deiner DNA von deinem Park, ne? Dann
Absolut.
stülpst du da so eine Story drüber und sagst jetzt, wir machen jetzt auch Dings. Und
Und
wir machen jetzt auch das und da machen wir eine Walpurgisnacht, weil er dem cool ist und was weiß ich. Aber es ist dieses Storytelling muss zu dir passen. Du musst deine Mitarbeitenden mitnehmen, du musst dein Team mitnehmen,
ja,
du musst die Gäste
ja,
mitnehmen, du musst die
ja,
Jahreskartenbesitzer mitnehmen. Und das ist so aus so einem Holster geschossen, kommt da meistens nichts Gutes bei raus. Es kann sein, dass der ein oder andere mal Glück gehabt hat und das richtig gut gemacht hat, aber ich glaube, eine mittelfristige Strategie aufzubauen und eine Story dir auszudenken, die zu deinem Event passt, ist die erfolgsversprechendere Variante.
und da bin ich jetzt wieder bei dir, Andreas. Und das ist natürlich auch so cool, dass wir hier zusammen in dem Broadcast, also in der Aufnahme hier sitzen. Das ist genau eben halt dieser Unterschied. Du sagst eben halt, die Geschichten zu erzählen ist das Wichtigste fürs nächste Jahr. Oftmals ist es mir passiert in Freizeitparks. Irgendwann war Juni, Juli, August und auf einmal fällt mir auf, oh, da kommt ja jetzt wieder irgendwas, wie Halloween oder sonst was. Vorher war natürlich das Tagesgeschäft und alles andere war wichtiger. Und dann baust du etwas zusammen. Und bei euch war es eben halt so, ich weiß, dass ihr im Frühling eure Monster haben im Frühling zusammengesessen und haben sich schon selber überlegt, wie geht die Geschichte jetzt weiter und haben das schon vorbereitet. Also auch diese Kreativphase dann wirklich überhaupt des Jahres zu nutzen. Das ist mir wichtig. Und was du gerade auch gesagt hast, du hattest eben gesagt, du musst so, die Leute mussten ein Kostüm anziehen. Bei mir war es einfach so, wenn die Leute durften ein Kostüm anziehen, sie haben sich wirklich darauf gefreut, nach der Veranstaltung zu sein, sei es jetzt Halloween oder andere Veranstaltungen, die ich gemacht habe, einfach auch ein Teil des Ganzen zu sein. Und das ist eigentlich eine absolute Mitarbeiterbindung oder eigentlich eine absolute Mitarbeitermotivation. Denn das muss ich auch sagen, sei es jetzt das Halloween im Moviepark, da gab es keine Abteilung, die nicht involviert war und kreativ irgendwie selber irgendwie mitgemacht hat.
Ich möchte vielleicht eine Sache noch mal kurz unterstreichen, weil ich glaube, das Thema Storytelling will hier, glaube ich, niemand untergraben. Ganz im Gegenteil, vielleicht habe ich das Beispiel gerade aus Holland falsch wiedergegeben, aber das Storytelling passiert ja trotzdem noch auf verschiedenen Ebenen. Wir haben die Marketing-Ebene, wir haben die technische Ebene. Ich muss ja meinen Technikern irgendwie sagen, hey, pass auf, das wollen wir erfüllen, das soll passieren. Macht das möglich. Das sind diejenigen, die das Know-how haben. Was ich persönlich auch immer oft wahrgenommen habe, dass wenn man so ein Event plant und man hat eine Story, dann habe ich ja auch etwas, was ich meinen Mitarbeitenden vermitteln kann, weil auch die müssen ja wissen, was passiert eigentlich, wie verhalte ich mich und was habe ich eigentlich für Möglichkeiten. Ich rede jetzt noch nicht mal von den Schauspielern, die müssen natürlich wissen, wie die Geschichte geht, damit die auch entsprechend agieren können, aber damit die Leute überhaupt wissen, wie bewege ich mich als Mitarbeiter jetzt zum Beispiel im Fort 4, dann, was ihr dann plötzlich seid, dann kann ich mich ja plötzlich auch wieder ganz anders verhalten. Ich habe ein Purpose, ich habe einen Zweck, warum ich hier bin. Und dann verhalten sich die Leute auch ganz anders. Und das ist auch bei der Personalbindung super wichtig. Da bin ich auch voll bei dir, Mike. Die Leute haben dann plötzlich Bock, etwas zu machen. Die wissen, worum es hier gerade geht. Und die Leute verstehen dann aber auch eher, ah, ja, das erfüllt einen größeren Zweck. Und so kann man das auch viel einfacher trainieren und die Leute mitziehen.
Ja, ich denke auch, das ist auch die Stärke von Events, von dass das ganze Team, egal in welcher Abteilung, eben zusammenarbeitet, was Neues zu schaffen. Du hast eben deinen Tagesablauf, normalerweise die Technik macht das, die Gastronomie macht das. Also Nicht jeder Tag ist gleich bei uns, ist schon viel bunter als in jedem anderen Betrieb wahrscheinlich, aber trotzdem ist das etwas, was du eben zusammen auf die Beine stellst und dann auch hier zusammen zelebrieren kannst. Du bist von Anfang an in der Entwicklung dabei, die Technik baut bei uns die Sachen auf, die Gastronomie macht sich Gedanken zu neuen Rezepturen, die Fahrgeschäftsbediener machen sich eben Gedanken, wie bediene ich jetzt im Wind, im Dunkeln oder bei Mexican Summer eben anders, wie benehme ich mich da? Das merkt man schon, dass das so ein ganz anderes Klima in den Abteilungen ist, dass man dann echt auch abends gerne nach so einem Event nochmal zusammensitzt und dann wird es auch nochmal, obwohl man bis 11 Uhr gearbeitet hat, ist es um bis 1 Uhr, bis die Letzten zu Hause sind und trotzdem stehen sie dann um, der Arbeitsschutz hört jetzt nicht zu, aber die stehen um 9 Uhr wieder auf der Matte. Ne? Ne?
Ein
Und
Knacken in
das,
der Leitung. Wie
ja.
bitte?
Ne,
Ja,
das ist so gut.
das sehe ich genauso. Ja, absolut, absolut. Kann ich nur unterstreichen. So, also wenn wir, glaube ich, jetzt wirklich über diese, ich sag's nun wieder, Mottowochen mal sprechen, ich glaube wirklich, wenn man sowas einführen möchte, also auch im Frühling oder im Frühsommer, ich glaube, da ist, glaube ich, auch der Heilige Gral noch nicht gefunden worden, wie so gerade diese ganze Frühlingszeit mit einer Mottowoche bespielt werden kann. Ich glaube schon, es sollte immer geplant werden, dass man weiß, was man tut und dass was eigentlich nicht nur ein One-Shot ist, sondern eben halt zu sehen, dass man das Ganze auch marketingtechnisch eben halt ein bisschen aufbaut. Also das glaube ich schon und dass du die Mitarbeiter mitnehmen kannst, dass du kreativ werden kannst, dass du auch in der Außendarstellung eben halt wirklich sagst, ich sag mal, der Freizeitpark ist eigentlich immer das Gleiche. Da passiert jeden Tag das Gleiche. Die Achterbahn fährt, die Show läuft, wie auch immer. Und jetzt gibt es eine Zeit. Und da kommst du als Besucher eben halt rein und du weißt, du wirst jetzt mitgenommen. Ist das so ein Western-Festival? Auf einmal tanzen da alle Line Dance, Street Dance, sonst irgendwas. Square Dance, so heißt es. Und du merkst auf einmal, wow, ja, da passiert auch was. Und du ziehst damit natürlich auch Besuchergruppen an, die vielleicht auch nicht in den Park gekommen wären. Aber das gilt dann nicht nur wirklich für die Mottowochen, sondern das gilt jetzt auch für den Tagesevent. Also so ein Western-Festival ist ja meistens dann nur am Tag oder Star Wars-Festival oder was, you name it, was immer es da in den Freizeitpark gibt. Und dann kannst du natürlich auch speziell eben mal Zielgruppen ansprechen mit diesen Veranstaltungen, mit diesem Event, den du sonst eben halt normalerweise als Gruppen nicht ansprechen würdest.
Genau.
Jetzt haben wir ja, du hast jetzt gerade ganz viel Name-Dropping hier betrieben. Ne? Also,
Yes,
das ist
sir. I did. Already.
Geld kommt. Was ich interessant finde, ist bei den ganzen Sachen, die du jetzt genannt hast, das sind ja Dinge, die passieren auch, aber trotzdem jedes Mal, wenn man sich über saisonale Events unterhaltet, kommt sofort immer als erstes, bam, Halloween in den Kopf. Und jetzt habe ich natürlich jetzt zwei Leute hier sitzen, die sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen. Und jetzt frage ich euch mal ganz offen und ehrlich, ist das Thema langsam durchgespielt, Halloween? Weil es gibt kaum noch Attraktionen, wenn ich jetzt gerade in NRW und Umgebung gucke, die kein Halloween-Fest mehr haben.
Schwierig. Ich warte auch immer auf den Moment, wo die Besucherzahlen zu Halloween zurückgehen und man sich was anderes einfallen lassen muss. Aber ich glaube, der Markt ist noch nicht durchdrungen und ich glaube, wir haben nicht viel, also ich kann nur von mir sprechen. Bei uns, wir haben so ein Niveau erreicht. Wir haben auch nur 4 bis 5 Tage auf, weil ich sonst keine Mitarbeitenden habe. Ich werde jetzt da keine großen Wachstumszahlen mehr erreichen können. Wir sind aber auch damit zufrieden, was wir haben. Wir haben ein qualitativ gutes Niveau und wir haben ausreichend Besucher und das ist gut. Ich würde mir noch mal wünschen, sowas etwas zu kreieren, was eben im Sommer genauso stark sein könnte oder im Frühjahr.
Absolut.
Ne, wir haben jetzt auch ein bisschen getrennt. Wir haben Kitzobin zum Beispiel und Halloween extra getrennt. Das hat sich auch sehr gut ergeben, weil oftmals waren bei uns nicht unbedingt die Halloween-Tage die bestbesuchten in den Herbstferien. Es waren oftmals auch andere Tage. Und dann haben wir für die Kids und dann führen wir sie so ein bisschen ran an das große Halloween, weil da kommen ja auch immer Leute nach, ne, die mit 8 Jahren noch nicht ins Maze durften, aber dann mit 12 Jahren auf einmal Bock dazu haben. Ne, das muss man ja auch dabei sagen. Da kommt immer was nach. Aber ich glaube schon, wir sollten uns, wenn wir sicher gehen wollen, dass wir auch sonst noch gute Events machen können, auch mal schauen, ob es da noch was anderes auf der Welt gibt als nur Halloween. Es gibt ja die einen, die machen jetzt auch Christmas. Das können wir nicht so, weil wir haben echten Schnee meistens zu der Zeit oder nur Matsche. So ist auch ziemlich kalt. Aber das ist natürlich auch noch ein tolles Event, was man machen kann. Da ist natürlich aber die Konkurrenz sehr groß mit den ganzen Weihnachtsmärkten. Aber so im Sommer, da könnte schon noch mal irgendwie so ein Funke kommen und noch mal sich da was überlegen, was die Leute doch auch genauso stark anzieht wie so ein Halloween-Event.
Ja, also da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich hatte befürchtet, dass der heutige Call hier so ein bisschen mehr über Halloween geht. Aber vielleicht lass mal vielleicht nochmal auf die Frage, lass mich nochmal die Frage zurückkommen. The reason to visit. Also ich meine, am Anfang ist es immer so gewesen, die Leute sind gekommen, weil es etwas war, was man sonst noch nie gesehen hat. Also wirklich eben, also ich muss die Geschichte jetzt nicht wiedererzählen. Das hat sich aber über Jahre verändert. 1998, 2000, da gab es im Fernsehen nichts, was hier mit Splatter und Blut und Spritz und Hasse nicht gesehen. So, das ist ja nun leider mittlerweile, muss ich sagen, ja so, dass du um 18 Uhr die Kinder vorm Fernseher sitzen und irgendwelche Leute werden getötet. Ich glaube, der reason to visit ist heute mehr, dass Leute kommen, um eben halt sich zu treffen, um Spaß zu haben. Gruppen, die dann eben mal kommen, ist so ein bisschen wie in Amerika eigentlich, in die Universal Studios. Das ist einfach, da trifft man sich mit den Mädels, treffen sich da, die Jungs treffen sich da und feiern dann irgendwie zusammen. Und dass dann die Maester irgendwie so ist, das ist dann eben halt, ja, das ist dann eben halt der Grund, weshalb man sich trifft. Ich bin vollkommen bei dir, Andreas. Ich glaube, jeder Park, also ich meine, ich sehe immer, es gibt Parks, die sind themenlos. Und es gibt
Ja.
Parks, die haben Themen. Also wenn ich im Freizeitpark bin, der eine Achterbahn nach der nächsten hat und da ist eben halt alles nett, gut, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig werden, ein neues Konzept zu entwickeln. Wenn ich jetzt im Filmpark bin oder ich bin im Westernpark oder was ich, wir alles im VDFU Hebert haben, da hast du einen Grundtenor. Also mit dem willst du ja auch eine spezielle Zielgruppe ansprechen. Also wenn ich jetzt eben halt mal Westernstadt, wo waren wir jetzt?
Pullman, Pullman,
Pullman! Mein Gottes
Pullman,
Willen! Ein
ja,
Pullmännchen! Bin allergisch
ja,
gegen Pferde, deswegen habe ich den Namen so schnell vergessen.
ja.
Wenn ich schon eine Westernstadt bin, dann weiß ich doch schon, dass ich welche Themen ich dann noch weiter auf- und ausbauen kann in irgendeiner Form. Und da muss man einfach nur mal in sich gehen, wofür steht dein Freizeitpark und was sind die Möglichkeiten und dann einfach mal planen und machen. Aber planen und machen, nicht einfach nur
Genau.
machen, sondern
Ja,
vorher
ja.
immer nachdenken, was ist eigentlich das Ziel?
Frage Mike, Freizeitparks und Freizeitattraktionen, die schon ein vorgegebenes Thema haben, wie zum Beispiel Pullman City oder Fort Fun, haben die es einfacher mit mit saisonalen Events?
Ich sag mal so, wenn du als Pullman City, als Westernstadt ein Star Wars Event oder Star Trek Event machen möchtest, könnte ich mir vorstellen, klappt nicht so gut. So, aber natürlich alles, was, ach, frag mich, von Karl May bis Bud Spencer und Hasse, ich weiß nicht, was da alles reinpasst. Ich glaube, dass sie es einfacher haben, aber auch schwieriger, weil sie natürlich fokussiert sind auf ihre Western Bereich oder ja, Amerika-West-Bereich in irgendeiner Form. Andere Parks sind natürlich offener. Die können natürlich mehr mit der Kelle eben halt mal reingehen in die Veranstaltungen. Ja, also das bleibt so ein bisschen offen.
Also ich finde auch, dass du begrenzt dich da natürlich stark, wenn du so ein Thema hast. Und ich bin, seit ich hier bin, eigentlich immer darauf bedacht, dass wir weggehen vom typischen 80er Jahre Cowboy- und Indianerpark. Ich möchte das eigentlich, ich bin keine Westernstadt. Ne, bin ich schon Jahre nicht mehr. Ich bin eine Fun City. Bei uns können die Familien Spaß haben und das bei mir steht Fun einfach für Fun. Und da passt dann eben viel mehr rein und da machst du dich auch ein bisschen breiter und dann kannst du dich auch ein bisschen gerade in dem Eventbereich anders hinstellen. Aber natürlich hast du das, wenn du jetzt eine Westernstadt bist, in diese kleinen Nische relativ leicht. Du hast natürlich dann aber mit den Events sprichst du auch immer die gleiche Art von Zielgruppe an. Ja, das ist eben, die ist auch begrenzt. Also ich glaube, in den 80er Jahren war Cowboy und Indianer und Western echt das Ding, was ganz viele Leute cool fanden. Die Generation stirbt auch so langsam aus. Also Western ist jetzt nicht mehr so up to date. Ne? Jetzt ist vielleicht Game of Thrones und Mittelalter.
Ja,
Wenn du einen
ja, ja,
Mittelalterpark baust, dann kannst du jede Woche irgend so
So
ein
ein
Event
Love-Event,
machen,
Love-Event,
so ein
genau, ja.
Lab-Event oder irgendwelche solche Sachen machen. Und mal gucken, wie lange der Trend da hält, ne? Das sind die Vikings-Fans und es gibt ja auch in Spielfilmen jetzt wieder ein paar mehr Western auf Netflix, aber die sind alle ein bisschen moderner, ne? Also das ist nicht dieses Klassische. Und dann tust du dir das auch wirklich schwer, ein modernes, cooles Event hinzustellen, wenn du eben zu sehr beschränkt bist in deiner Atmosphäre.
Andreas, da bin ich so bei dir, also wirklich auch zu
Dann
sagen,
bist du heute
okay.
oft bei mir, ne?
Will ich auch gerade
Ja,
sagen, wir sind sehr viel bei uns heute hier.
ich dachte, wir diskutieren hier mal ein bisschen,
Wir
ne?
diskutieren das. Nee, nee, nee. Ich bin da, also da hast du vollkommen recht. Also es ist genau das, wo wir halt drüber nachdenken. Der Freizeitpark auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was sind eigentlich die Sachen, die gerade irgendwo anstehen? Und ich glaube, wir wollen ja die Leute entführen in eine andere Welt. Das ist, glaube ich, die Intention von jedem Freizeitpark zu sagen, deine Freizeit, du kommst hier in den Park rein, vergisst mal dein ganzes Umfeld mit deiner Arbeit, Stress und Sorgen. Und du bist jetzt in einer neuen Welt, nämlich die, die ich für dich geschaffen habe. Und du kannst genau über solche Sachen, irgendwelche Veranstaltungen, die gerade vielleicht modern werden, LARP-Festivals, wie auch immer, oder wie ich eben schon gesagt habe, Star Trek, Star Wars, you name it, kannst du natürlich neue Anziehpunkte in deiner Stadt, in deinem Land, in deinem Park ebenfalls für Gäste erschaffen. Der einzige Punkt ist, und deswegen komme ich nochmal zurück, mach es bitte richtig. Sag nicht einfach, ich mache ein Event und in irgendeiner Ecke vom Park ist ein bisschen was dekoriert und dann ist schön,
Und eine
weil,
Malecke, ganz wichtig, immer eine
was,
Malecke.
normal, Ecke, genau, und Kinderschminken. Und mach es richtig, weil die Mitbewerber leben natürlich auch davon. Also auch wenn wir nochmal über Halloween oder sonst was reden. Also mittlerweile sind wir ja nicht nur im Park, dass wir ein Halloween-Geschäft eben halt abgreifen. Und das gilt genauso für alle anderen Veranstaltungen. Aber ich bin voll bei dir, Andreas. Sei wirklich kreativ. Schau, was ist der Markt. Schau, was passt in deine Parkstruktur eben halt rein. Und nimm das Geld mit. Und jetzt lassen wir ganz ehrlich sein. Wir machen das ja alle nicht zum Spaß. Also, ich meine, das Geld, sei es jetzt eben halt, wo ich dabei gewesen, im Moviepark, Warner Brothers, sein Filmpark oder wie auch immer. Es ist ja, du hast mehr Leute auf einmal im Park und dann machst die Umsätze eben halt mit dabei.
Ja,
So, und
aber das ist auch der Teil meines Jobs, der mir am meisten Spaß macht. Muss ich schon
das
sagen.
Geld zu machen, das weiß
Das
ich.
Geld zu
Das
machen,
weiß
ja.
ich, hör mal. Du sitzt ja auch hier im Anzug, Krawatte und der Ferrari steht vor der Tür, ne?
Nee, heute nur der Porsche.
Nee, stimmt, der Ferrari, kriegst du auch keine Winterreifen im Sauerland, ne?
Aber ja, das ist, ich denke, bei uns allen klar, auch dann nochmal der Fokus auf das Wirtschaftliche und wir wollen natürlich auch diese schwachen Zeiten so bewirtschaften, dass wir am Ende des Tages oder am Ende der Saison mit einem guten Plus da rausgehen und dass das funktioniert, sowohl für kleine Parks als auch für große Attraktionen, haben wir gesehen, dass es auch nicht funktionieren kann, haben wir auch gesehen. Da fallen mir direkt ein Beispiel ein aus dem letzten Jahr, was richtig grandios gegen die Wand gefahren wurde. Aber ich wollte noch mal kurz das Thema Kreativität aufgreifen. Deswegen habe ich nämlich gerade gefragt, ob das Parks oder Attraktionen mit Thema einfacher haben, weil du hast gerade gesagt, Andreas, ja, bei Netflix zum Beispiel, ne, da gibt es ja genug Inspiration. Aber ich habe ganz persönlich auch dieses Netflix-Problem. Ich habe zu viel Auswahl und wenn ich zu viel Auswahl habe, dann kann ich mich nicht festlegen. Und ob so eine Beschränkung manchmal auch der Kreativität dienlich sein kann, dass man sagen kann, ah, okay, hier kommen wir nicht weiter, aber wir könnten das machen und dann entsteht daraus eine neue Idee, was dann am Ende des Tages viel, viel besser ist als das, was man ursprünglich sich vorgestellt hat.
Also kann auch sein, dass man sich eben dann die Grenzen setzt, um dann erstmal in seinem Tunnel zu bleiben und dann nicht von Hölzgen auf Schötzgen springt. Ist sicherlich ein Ansatz. Ich für mich jetzt nicht unbedingt. Also ich versuche schon weiter immer irgendwie mich so rumzutreiben. Ich habe auch viele Fehler gemacht, auch in den Events, die wir ja schon mal ausprobiert haben. Also ich Wenn ich in amerikanischen Parks zum Beispiel bin, sehe ich immer Musik und Freizeitpark passt bei denen immer ganz gut. Da sind dann auch wirklich immer viele Leute vor den Bühnen, die feiern mit und singen sofort mit. Wenn du das in Deutschland machst, dann halten die Eltern die Ohren von den Kindern zu und sagen, lauf mal schnell weiter, wir müssen hier nicht noch stehen, weil wir müssen ja noch auf die Achterbahn, da stehen wir gleich 20 Minuten. Dieses Konzept habe ich zwei, dreimal ausprobiert bei uns, hat nie so funktioniert, obwohl ich es echt charmant finde, echt super schön eigentlich. Aber es bei mir klappt es nie in der Sache. Und da ist es eben so. Da muss man auch sagen, auch wenn man denkt, das Konzept könnte gut funktionieren, dann ist es eben nichts. Und einmal, und auch der Weihnachtsmarkt, den wir gemacht haben, der war, glaube ich, qualitativ auch super schön. Und im ersten Jahr hatten wir auch richtig viel Schnee und dann war alles romantisch und alles Mögliche. Die nächsten 2 Jahre hatten wir nur -2 Grad und ein bisschen Regen. Die Qualität war immer noch gut, aber wir hatten keine Besucher, ne, weil dann eben keiner zu uns kommt und da mussten wir es auch einstemmen. Da hat einfach ein Stampfer hat gesagt, ja, wirtschaftlich das Risiko bei solchen Events, wo du auch ein kleinerer Park bist, der dann eben das Risiko auf 4 bis 5 oder 6 Tage eben begrenzt und du hast dann eben 3 Tage davon Regen, dann und eine erhöhte Kostenapparat, dann muss man sich auch irgendwann mal ins Gesicht schauen und gucken, ja, das Risiko ist einfach zu groß in der Jahreszeit oder es passt nicht zu meiner Zielgruppe so ungefähr. Dann ist es so. Dann muss man es akzeptieren und dann auch die Notbremse ziehen und einfach sagen, nee, machen wir nicht mehr. Lass uns mal wieder in eine andere Ecke gucken, ob wir da wieder was Gutes finden, was
Hast du
zu uns
vollkommen
passt.
recht. Also das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Wie weit kann ich ein Risiko immer noch eingehen? Also ich meine, klar, wenn du ein mittelständiger Park eben halt bist, dann hast du dieses Risiko zu tragen. Wenn du jetzt ein großer Park bist, hast du natürlich auch das Risiko zu tragen. Aber ich sag mal, ein Phantasialand zum Beispiel investieren aber so viel, dass sie ihre 25 Schneemaschinen irgendwo da stehen haben und auch wenn es nicht schneit, machen sie das Schnee mal eben halt da rein. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Wie weit kann ich eigentlich diesen Spagat machen? Aber genauso wichtig ist auch, das haben wir auch noch gar nicht besprochen, an welcher Stelle zahlt der Gast eigentlich für diese Veranstaltung extra? So, da würde ich gleich noch mal ganz gerne drauf zurückkommen. Also aber erst noch mal zurück, was du auch, da gebe ich wieder bei dir, Andreas.
Ja, ich habe es schon be befürchtet.
Also jeder Park muss doch für sich eben mal schauen, wenn ich einen Special Event mache, dann muss der auch zu meinem Park oder zu meiner Kulisse, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form passen. Ich glaube, das ist das richtige Wort, Kulisse, weil ich erweitere ja meinen Park, das, was ich schon habe, und sage, ich spiele jetzt mal ein anderes, ein neueres Thema eben mal mit rein. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, der Filmpark Babelsberg bin, da kann ich fast alles spielen. Wenn ich, wie gesagt, eine Wässerkulisse bin, dann bin ich schon ein bisschen natürlich limitiert, es sei denn, du sagst, wir machen das Ganze komplett im Wald draußen oder wie auch immer und dann bist du natürlich wieder ein bisschen frei. Also ich glaube, das ist schon mal wichtig zu wissen, was passt in meinen Park als Kulisse, was passt zu meiner Struktur als Park. Und die andere Frage, die ich gerade gestellt habe, wo fängst du an und sagst, ich bezahle morgens einmal Eintritt und anstatt bis 18 Uhr kann ich auf einmal bis 23 Uhr bleiben für den gleichen Preis, um eben halt auch ein Event mit zu genießen? Oder wo fange ich eben halt an zu sagen, okay, bis um 18 Uhr, dann müssen alle Leute raus und ich fange jetzt wieder von vorne an einzuzählen für diesen Event? Oder wie es auch Park gibt, die sagen, okay, einmal zahlen bis zum Ende, aber wenn du Spezialsachen erleben möchtest, wie so ein Haunted House, eine Maze, Geisterhaus, wie auch immer, zahlst du nochmal extra.
Ja, also wir handhaben das eigentlich immer so, dass wir die Eintritte nicht erhöhen extra. Wir haben dann nochmal für die Special Events ab 16 Uhr kannst du dann sogar ein vergünstigtes Ticket kriegen und der Rest geht über ganz normal über unsere dynamische Preisstruktur. Wenn der eben sehr beliebt ist, der Tag, ist der eben etwas teurer. Wir machen da keinen extra Aufschlag. Wir wollen einfach, unser Ziel ist, die richtigen Leute zu kriegen. An den Tagen einfach die, die uns vielleicht nicht normalerweise besuchen oder dann eben die Leute, die uns extra nochmal besuchen in der Saison. Ist ja auch sehr selten, dass uns Leute aus Bochum oder so mehr als einmal im Jahr besuchen. Ne? Also das ist vielleicht so die Wiederholung nochmal zu erreichen, vielleicht den einen oder anderen Urlauber in den Sommerferien, die bei uns im Sauerland eben nächtigen, nochmal zu überzeugen, auch mal abends nochmal vorbeizukommen. Und natürlich die lokalen Leute, die etwas älteren, die eben jetzt keine Kinder haben, weil uns fehlt ja so 1 bis 2 Generationen fehlen uns ja meistens, ne? Die eben noch keine Kinder haben und dann die Kinder erstmal größer werden sollen. Ne? Die fehlen uns ja und das ist so eine Zielgruppe, die doch gerne auch mal ausgeht, die auch gerne ein bisschen länger bleibt und die gerne doch auch mal in der Gastronomie den einen oder anderen Euro mehr dalassen und eine ganz andere Stimmung auch in so einem Park eben erzeugen kann.
Das ist ein super Punkt, Andreas, weil du da genau den
Bist
Punkt,
du bei mir?
den Punkt hat, ja, da bin ich bei dir jetzt gerade. Den Punkt hatten wir nämlich noch gar nicht, eine andere Besucherstruktur eben halt anzuziehen. Hast du vollkommen recht. Genau die Leute, die normalerweise nicht ins Forstfahren gehen oder normalerweise vielleicht sonst auch nicht unbedingt in einen anderen Park gehen. Dieses Klientel eben halt anzuziehen, damit zu sagen, jetzt machen wir etwas Besonderes, was genau für dich eben halt passt. Also da bin ich absolut bei dir und das ist auch ein großer Vorteil von Veranstaltungen, von Events. Und im Moviepark muss ich zum Beispiel auch sagen, also dass man irgendwann gesagt hat, für die Maces kostet extra Geld. Ganz ehrlich, als ich damals da gewesen bin, die größten Beschwerden sind gewesen, weil du schaffst die Kapazitäten einfach nicht in solchen Geisterhäusern. Die Leute haben 2,5 Stunden angestanden, für 10 Minuten oder 20 Minuten durchzulaufen. Und du hast schon um 8:30 Uhr die Warteschlange, die Kühlein zugemacht, weil du gesagt hast, sie kommen nicht mehr durch. Also quasi sind die Leute haben angestanden, um eine Attraktion zu sehen. Und dann musst du irgendwann einen Mechanismus einfügen und der funktioniert nur leider am meisten über Geld, um zu sagen, okay, most pay first see, ne? Oder ich will das wieder in Englisch speaken hier, so, ne?
Aber ja, das ist ein guter Punkt, dass du halt auch durch solche monetären Einwirkungen auch eine ganz andere Besuchersteuerung erwirken kannst. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo ich in Holland auf dem, wie hieß das, Fright Nights gewesen
Right,
bin
nice,
in
genau, ja.
Holland, da war ich erstmal so total irritiert, weil ich kannte das nicht als regelmäßiger Moviepark-Besucher oder auch damals als Mitarbeiter, war mir das ja ganz klar. Das gehört einfach zum Produkt dazu. Da zahlst du nicht extra für. Und habe dann aber auch sehr schnell gesehen, die Leute, es hat sich keiner beschwert. Die Leute haben das eher sogar positiver angenommen, denn die Wartezeiten waren dadurch unglaublich gering. Ich konnte also jede Maze mindestens einmal machen, was ich auch an dem Abend super locker geschafft habe. Und die Mitarbeiter vor allem, ich hatte dann im Nachgang, ich glaube, das war sogar, als wir zusammen mal da waren, Mike, wo die dann auch von sich aus gesagt haben, ja, die Mitarbeiter haben einfach viel mehr Kontrolle über das, was passiert, weil die
Ja.
einfach wissen, die Leute kommen. Die haben Spaß, die sind zufrieden, die haben keine 3 Stunden jetzt angestanden, sondern die haben vielleicht 20, 30 Minuten max da angestanden, sind dann drin, haben Bock. Ne? Also du steigerst ja auch dadurch nochmal dieses positive Gefühl bei den Leuten, dass sie auch wirklich alles schaffen und nicht plötzlich da in kompletter FOMO irgendwie ausbrechen.
Ja.
Jetzt haben wir hier die geballte Operations Power. Deswegen möchte ich jetzt noch eine Frage jetzt hier so zum Schluss einmal mit reinwerfen. Wo wir vielleicht selber mal in unseren eigenen Erfahrungsschatz kramen. Und ich habe für mich immer ein Paradebeispiel für ein Learning aus einem Event, was ich mal organisiert habe, wo ich gemerkt habe, ah, das habe ich aber blöd gemacht. Und da gab es eine Lösung dafür. Und ja, daraus ist dann was Neues entstanden. Habt ihr auch aus euren Erfahrungsschätzen eine Geschichte, eine Situation, wo ihr gesagt habt, na, das haben wir eigentlich so geplant, dann haben wir es anders gemacht und dann wurde es besser. Und seitdem mache ich das immer so und so. Ich kann euch vielleicht mein Beispiel einfach mal direkt vorweg mitgeben. Bei mir war das vor vielen Jahren im Legoland Malaysia. Da habe ich mit meinem Team damals
Ja.
zuerst das Halloween-Event dort geschmissen. Das gab es da so in dem Maße noch nicht, das Brick or Treat. Und wir haben alles minutiös durchgeplant und alles mit Shows und Character, Meet and Greets. Wir hatten einen Trail mit Trick or Treat, also Brick or Treat natürlich. Und irgendwie am Abend hat irgendwie noch so ein Punkt gefehlt. Irgendwie, es gab keinen richtigen Abschluss. Und irgendwie hat sich von ganz alleine irgendwann was rauskristallisiert, was ich total faszinierend fand, weil in Südostasien ist ja Musik und Tanz einfach super wichtig. Und die Leute lieben Popmusik, die lieben Radiomusik, die fahren da voll drauf ab. Und meine Mitarbeitenden, meine Monster und Performer sind dann irgendwann rausgegangen und haben dann einfach zu ganz normalen Popsongs da so ein bisschen getanzt und die Leute sind ausgerastet. Wir haben nichts einstudiert, das war einfach wirklich komplette Impro-Nummer, da lief so ein bisschen Taylor Swift, Shake It Off, alle haben in ihren Kostümen da rumgetanzt, die Kinder haben mitgemacht, dann hatten wir ein gutes, ja, Kiss-Off, wie man im Film sagen würde. Der Abspann ist gerade gelaufen, wir schicken euch jetzt nochmal nach Hause und die Mitarbeiter hatten in den ersten 2 Abenden einfach, die standen da in ihrem Kostüm und wussten nicht so, ist jetzt Ende, gehe ich jetzt nach Hause, was machen wir? Und dann haben wir irgendwann diese Musik einfach mal gespielt, weil damit wir dann noch irgendwas da so haben. Und daraus ist plötzlich was ganz Neues entstanden. Und mein Learning war daraus, erstmal A, Zielgruppen, ganz wichtig, was ihr beide hier schon gesagt habt, guckt eure Zielgruppen an, was die wollen. B, kulturelle Dinge. Denn Kultur ist halt unglaublich unterschiedlich und sogar auch In Deutschland gibt es ja verschiedene Kulturen, die muss man auch irgendwie berücksichtigen. Auch wir als regionale Figuren, also wir hier im Ruhrgebiet, sind vielleicht ein bisschen anders drauf als die Sauerländer, die nur ein paar Kilometer weiter von uns weg wohnen.
Ja, da kann ich bestätigen.
Und das war so mein größtes Learning. Einfach wirklich sich nochmal reinhorchen und fühlen, wie kann man das Ganze noch würzen und was wollen die Leute eigentlich? Richtig reinhören und das Feedback annehmen, was kommt, um daraus was Neues zu gestalten.
Ja, schwierig, ne? Also ich überlege schon die ganze Zeit, dass du die Geschichte über Malaysia erzählt hast, was denn da so, wo sich das im Bereich Events komplett geändert hat oder stark geändert hat durch ein Erlebnis, was wir hatten.
Oder
Ich
gab es
kann
mal
es,
einen
glaube ich.
Aha-Moment für dich, wo du sagst, ah, Moment, so funktioniert das eigentlich?
Ja, es war, glaube ich, schon in der Vorbereitung für Ford 4, dass wir eben die Partnerparks abgeklappert sind und mit denen auch gesprochen haben. Und den Steven Putzis, damals im Walibi Belgien, mit dem habe ich mich oft ausgetauscht darüber. Und in diesen Gesprächen kam mir eigentlich schon die Idee oder dieser in meinem Kopf, wir müssen erst eine Story haben, bevor wir uns überhaupt überlegen, wie denn die Umsetzung im Ford Fun aussehen könnte. Und das war, glaube ich, in diesen Gesprächen. Und weil ich einfach mir bewusst sah, dass ich entweder kopiere ich das, was Belgien, Holland und Moviepark macht, oder wir machen etwas anderes. Und das kam in den Gesprächen schon. Das war jetzt nicht ein Erlebnis, das ich irgendwie gesehen habe, das jetzt in dem Park nicht funktioniert hat. Außer meine, ich laufe als Ritter blöd rum durch den Park, Erlebnis, das vielleicht auch ein bisschen ausschlaggebend war. Aber da war sofort für uns war eigentlich immer klar in dem Team, wir müssen erstmal eine starke Story haben mit einem starken Charakter und dann wollen wir das machen. Und was ich so mit der Zeit gelernt habe, wenn wir ein Event machen, soll es Hand und Fuß haben. Es soll Value Creation stattfinden. Wir sind ein Freizeitpark, der 150 bis 160 Tage im Jahr auf hat. Der Rest des Jahres sind wir zu. Wir haben erst um 10 Uhr morgens auf und wir machen meistens um 18 Uhr zu. Also wir haben noch so viel Randzeiten, die nutzbar sind, wo du ein riesengroßes Areal hast normalerweise mit tollen Locations, die einfach brach liegen in der Zeit. Und das ist einfach, damit kannst du noch sehr, sehr viel machen und das ist auch so, um diese ganzen Sachen zu aktivieren. Und das ist dann wichtig, aber Value ist nicht nur jetzt monetär, sondern auch einen tieferen Sinn zu geben für deine Gäste. Das habe ich während der ganzen Zeit gelernt, also nicht
Schön.
nur in einem Erlebnis.
Also da schließe ich mich an, gerade diese Emotionalität. Also das ist genau das, was den Gast ja wiederbringt, also was ihn mitnimmt, wenn er bei dir im Park ist, was ihn wiederbringt. Was du gerade gesagt hast, ich finde es sehr schade, dass wir heute nicht mehr darüber sprechen, über diese Special Events, also eben halt die Firmen, die dann irgendwie nochmal im Winter reinkommen, was buchen. Ich glaube, das ist natürlich ganz, ganz viel Geld, was wir gerade über die Winterzeit brauchen. Auch die Winterwochen in manchen Parks, die jetzt gemacht werden, nutzen natürlich dafür, über gleitzeitmäßig auch Mitarbeiter zu halten übers
Ja,
ganze
genau.
Jahr und nicht zu sagen, okay, im November bist du arbeitslos, im März kommst du wieder, nach dem zweiten Jahr fällst du in Hartz IV, heißt nicht mehr Bürgergeld. Also das sind alles noch Themen, die müssten wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen.
Total.
Aber ich gebe dir vollkommen recht auf deine Frage. Sachen ausprobieren und einfach zu schauen, was erwartet mein Gast. Ich kann auch nur wirklich sagen, also ein Beispiel, was bei mir was total schief gelaufen ist. Ich habe auch mal gedacht, so aus Kostengründen, wie auch immer, wir nehmen mal kostenlose Laienschauspieler und wir haben eine lebende Unfall, na, wie heißt es denn?
Och Gott, ja, ich weiß, das Lazarett.
Das Lazarett, genau, Unfalldarstellung, haben mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet, die auch jede Woche neue Leute geschickt haben. Und das ist voll in die Hose gegangen, weil das war einmal auf der einen Seite zu nah an etwas, was passiert, wenn Leute rein und rausgetragen werden. Auf der anderen Seite war das total unkoordiniert, weil man die Leute gar nicht trainieren konnte. Das war das, was total schiefgelaufen ist. Und was mich total gewundert hat, wir hatten auch mal auf einem Platz ein riesengroßes Zelt, was eigentlich auch eine Geschichte haben sollte. Da haben wir aber irgendwie, wir hatten keine Zeit mehr. Wir haben nachher mit Bauzäunen da drin nur eine Wegeführung gemacht. Da waren fünf Monster drin und das ganze Ding war nur voll mit Nebel und Technomusik. Und das ist bei den Leuten genial angekommen. Wo ich auch von vornherein gesagt habe, das ist die größte Peinlichkeit, aber du steckst halt nicht drin. Und deswegen sage ich immer wieder, gucken, hören, überlegen, mit Leuten reden, was könnte funktionieren und überraschen lassen kannst du dich immer zum Schluss.
Ich kann mich noch sehr gut an die Meetings dazu erinnern, Marc. Also, ihr seht da draußen, Events, und damit ist natürlich nicht nur Halloween gemeint. Ihr habt ja auch schon viele andere Themen gehört, die man eigentlich bespielen könnte, aber Halloween ist einfach jetzt hier so aufgefallen, weil Halloween ist nicht nur ein Trend, es ist ein Megatrend, der wird auch die nächsten Jahre noch anhalten. Und ja, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Knackpunkt, vielleicht auch nicht. Das kann man wahrscheinlich schlecht vorhersehen, aber es gibt hier noch keine große Sortierung am Markt oder Aussortierung zumindest. Aber es gibt Möglichkeiten und wichtig ist, was ich glaube auch Mike und Andreas hier ganz wichtig hervorgebracht haben, wichtig ist, eine gute Grundlage zu haben. Also es ist wie bei einem Hausbau, habt ein Fundament, habt eine feste Planung, wie soll das nachher entstehen, wie stemme ich nachher alles drauf, was auf dieses Fundament kommt, damit dieses Event auch erfolgreich wird. Und diese Mittelfristigkeit ist das am Ende des Tages, was euch zum Erfolg bringt. Denn kurzfristige Events werden nichts anderes sein als, naja, tatsächlich eine Malecke und ein paar Wachs Tücher, die auf Tischen geworfen werden und dann verkauft man das als Event. Ich glaube, da wird keiner im Nachgang noch drüber sprechen. Ihr beiden, das war eine unglaublich unterhaltsame Runde. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch so gut gefallen. Wenn euch das gefallen haben sollte, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@vdfu.org. Falls euch das nicht gefallen haben sollte, lasst es sein, könnte man an der Stelle sagen, aber schreibt uns trotzdem auch eine E-Mail an info@vdfu.org. Kritik, Anregungen und Wünsche sind natürlich immer herzlich willkommen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Mike Christian Schmidt und Andreas Sievering für diese tolle Runde.
Gerne, gerne. Bis demnächst.
Danke, bis bald.